Ich sehe so viele neue Gesichter, das ist fast ein ungewohnter Anblick. Man ist ja erschlagen, man kriegt noch nicht mal einen Parkplatz draußen. Falls mich jemand noch nicht kennt, mein Name ist Rainer Bunzel, ich bin mit meiner Frau hier. Bertina Böß ist meine Schwester, das ist die Verbindung hierher. Inzwischen natürlich auch über andere Kanäle, viele von euch kenne ich ja schon. Ja, als Hamburger kommt man heute mit etwas einigermaßen stolz geschwellter Brust. Der HSV hat mindestens also seinen Stadtrivalen St. Pauli besiegt. Den anderen Stadtrivalen, den erledigen wir dann in der nächsten Spielzeit, hoffentlich. Aber deswegen bin ich nicht hier, sondern wir haben heute ein wunderbares Thema. Ein Gleichnis Jesu, und zwar vom Weinstock und den Reben. Ich bin überzeugt, dass das Gleichnis, das der Herr Jesus seinen dann 11 Jüngern nach dem Abendmahl vor seiner Hinrichtung, vor seiner Kreuzigung erzählt hat, diesen Jüngern in tiefer Erinnerung geblieben ist. Ich bin überzeugt, dass es einen großen Eindruck auf sie gemacht hat und sie lange bewegt hat, vielleicht am Anfang auch beunruhigt. Ich komme gleich drauf. Und ich kann nur für mich sagen, dass es für mich auch in den letzten Jahren sehr wichtig, sehr wertvoll geworden ist. Mit seinen Abschiedsreden, ihr habt sie ja in den letzten Wochen schon behandelt, wollte der Herr Jesus seine Jünger ja nicht nur darauf vorbereiten, dass er diesen furchtbaren Kreuzestod erleiden würde, sondern er wollte sie vorbereiten für die Zeit danach, nach seiner Auferstehung, auch die Zeit nach seiner Himmelfahrt, also der Rückkehr zu seinem Vater. Er wollte sie stärken, er wollte sie gründen, ausrichten auf ihn selbst und auf die Aufgabe, die er ihnen zugemutet hat, als seine Zeugen. Ihre Herzen mussten fest werden, mussten ermutigt werden. Und sie sollten wissen, dass er alles im Blick hat, alles unter seiner Kontrolle hat. Das ist schon viel. Aber dann sollten sie auch das beherzigen, was ihm selbst das Wichtigste war. Was war ihm das Wichtigste? Dass sie sich bewusst waren, mit ihrem ganzen Herzen erfassten, welch eine innige Verbindung er selber geschaffen hat zwischen ihnen und ihm. Das war ihm das Allerwichtigste. Ein Vers ist mir immer wieder kostbar, den er nach seiner Auferstehung den Jüngern gesagt hat. In Johannes 20, da steht, ich fahre auf, kündigt der Jesus an, zu, und jetzt kommt es, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Das muss die Herzen der Jünger tief bewegt haben. Das war eine ungeheure Aussage. Und das soll auch unsere Herzen erwärmen und vielleicht neu entzünden und vor allem festmachen. Und wollen wir lesen, was in Johannes 15 in den Versen 1 bis 6 steht. Johannes 15, 1 bis 6. Ich lese nach der Menge Übersetzung. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, entfernt er. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringe. Ihr seid bereits rein infolge des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir, so bleibe ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reichlich Frucht. Dagegen ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie dann und wirft sie ins Feuer, da verbrennen sie. Schon Jahrhunderte vorher hatte ein Prophet etwas Interessantes gesagt über den Weinstock. Es ist Asaf in Psalm 80. Dort sagt er unter anderem: Einen Weinstock hast du aus Ägypten gebracht. Und Jesaja greift auch das Thema auf, allerdings im Bild des Weinbergs in Jesaja 5, wo in ähnlichem Zusammenhang Israel betrachtet wird als besonderer Gegenstand der Fürsorge, der Bestimmung Gottes in dieser Welt. Gott hatte sein Volk aus Ägypten befreit und er wollte es hineinführen in das Land Kanaan, wollte sich dort verherrlichen, wollte dieses Land, ein herrliches Land, seinem Volk zum Besitz geben. Und doch statt Gott jetzt aus reiner Dankbarkeit Zeichen der Hingabe und der Treue zu bringen, fielen sie von Gott ab. Schon in der Wüste hatte Mose mit dem Volk Gottes ganz große Mühe. Und es setzte sich im Land Kanaan fort. Sie ergaben sich dem Götzendienst. Und Gott musste dieses Volk immer wieder züchtigen und meistens durch die heidnischen Völker ringsum. Am Ende dieses Psalms von Asaf bringt er die Lösung Gottes für das ganze Problem. Da heißt es in Vers 18, also Psalm 80, Vers 18 und 19: Deine Hand sei auf dem Mann deiner Rechten, auf dem Menschensohn, den du dir erwählt hast. So werden wir nicht von dir weichen. Und da sind wir mitten in Johannes Kapitel 15. Wer ist denn der Mann deiner Rechten? Wer ist der Menschensohn, den du dir erwählt hast? Es ist unser Herr Jesus Christus. Zu ihm sagt Gott: Setze dich zu meiner Rechten. Psalm 110. Und der Jesus greift das ja in Matthäus 22, Vers 44 auf. Er ist der Mann. Er ist der Menschensohn, dem der Vater alles in die Hand gegeben hat. Johannes 3, Vers 35. Und durch ihn, heißt es in Jesaja 53, Vers 10, wird das Wohlgefallen des Herrn gedeihen. Das ist eine ganz klare Zuwendung und Zusage. Durch ihn wird das Wohlgefallen des Herrn gedeihen. Er ist uns von Gott her zur Weisheit gemacht und zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Ich hoffe, ihr wisst, wo das steht. 1. Korinther 1, Vers 30. Sollte jeder Gläubige auswendig kennen. Zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung ist er uns von Gott gemacht. Das muss unser Besitz sein, tief im Herzen. Wie dankbar können wir sein, dass der Jesus eben nicht länger am alten Bund festgehalten hat, an dieser Beziehung, wie er es zu Israel geknüpft hat, oder gar bei uns anknüpft. Wie dankbar können wir sein? Sondern ganz klar feststellt: Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin Yahweh, diese Offenbarung Gottes in seinem Namen, der einmalig ist, den kein anderer für sich nehmen kann. Ich bin, der ich bin. Das Problem der Juden war ja, dass sie ihre Gerechtigkeit, dass sie ihre eigene Gerechtigkeit suchten, und der Grund für ihr Versagen, für dieses ständige Zu-Kurz-Kommen, Aber auch, dass sie Gott erzürnt haben, haben sie darin gesehen, dass das Studium, die Beherzigung der fünf Bücher Mose, der Tora, bei ihnen zu kurz kam. Dass sie sich nicht genügend dafür interessiert haben, dass sie lässig blieben. Das war ihre Schau. Wie gut, dass Gott bei uns nicht unsere Berufung und alles, was damit zusammenhängt, abhängig macht, wie viele Kapitel ich am Tage aus der Bibel lese. Oder wie lange ich bete. Oder ähnliches. Ob ich mich formgerecht wie ein Moslem auf die Knie werfe oder ähnliches. Wie viel Mühe hatte der Jesus, wir wissen es aus den Evangelien, immer und immer wieder mit seinen Landsleuten, dem Fleische nach, mit seinen Volksgenossen, sie darauf hinzuweisen, dass das ganze Alte Testament auf ihn hinwies, in ihm die Erfüllung, dass die Erfüllung in ihm ist und dass es auf sein Kommen drauf ankam und alle Verheißungen Gottes in ihm erfüllt sind und erfüllt sein werden. Er selbst sollte und er will bis heute dafür sorgen, dass in den von ihm erlösten Menschen die Frucht wächst, die Gott will, die er sich vorgesetzt hat, die nicht von Menschen kommt. Nun kommt natürlich die Frage, wieso ausgerechnet Weinstock? Gibt es nicht imposantere Pflanzen? Es blüht jetzt wunderbar draußen, also es ist schon herrlich, durch diese Landschaft zu fahren. Gibt es nicht auch Pflanzen, die irgendwie brauchbarer sind, aus denen man noch mehr machen kann? Benedikt Peters schreibt dazu völlig ernüchternd: Am Weinstock ist nichts zu gebrauchen, außer der Frucht. Man pflanzt und pflegt ihn einzig und allein der Trauben wegen. Er gibt weder Holz her, das man verarbeiten kann, noch spendet er Schatten. Man kann seine Reben nur wegwerfen und im Weinberg verbrennen, wenn sie keine Frucht tragen. Sie taugen nicht einmal als Brennholz. Sie existieren zu dem einzigen Zweck, sie sollen das Leben des Weinstocks fortsetzen durch die Früchte, die sie tragen. Ich wollte eigentlich von unserem allerdings wilden Wein so ein Stammstück mitbringen. Ich habe es nicht getan. Ich habe mich geschämt. Denn der Jesus vergleicht, ist ja deswegen ein Weinstock, so ein dürres Ding geworden, weil er sich uns gleich machen wollte. Ich habe mich geschämt. Ich habe es nicht mitgebracht. Ihr kennt es vielleicht auch. Mitten in einer Welt der Sünde und des Todes hat der Jesus unsere Gestalt angenommen, unseren Platz im Gericht eingenommen am Kreuz. Und deshalb, weil er sich für uns eingesetzt hat, diese Niedrigkeitsform. Paulus schreibt so eindrücklich in Philipper 2, Vers 6 folgend: Welcher da er, es ist der Herr Jesus, in Gestalt Gottes war, in Klammern eigentlich, gottgleich, natürlich, es aber nicht für einen Raub achtete, gottgleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam ward bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Er, ein unscheinbarer Weinstock, es gibt noch ein anderes Beispiel in der Bibel, auf dem Libanon wächst sowas, die stolze Zeder, ein Riesenbaum, weit ausladend. Es war Gottes Weg, um bei uns elenden Sündern Leben zu wecken und Frucht zu wirken, nach seinen Vorstellungen, nach seinem Vorsatz, nicht nach unseren Vorstellungen. Und Wunder der Gnade, Gott selbst ist dabei, als der liebevolle, geduldige, weise Vater und als der sorgsam umhegende und pflegende Weingärtner. Er selbst ist dabei. Es ist sein Anliegen. So viel zunächst zu dem Weinstock. Und nun das Zweite. Ich muss vielleicht doch etwas nachtragen. Mit diesem Gleichnis vom Weinstock wollte der Herr Jesus ja seinen Jüngern oder musste ihnen drei Lektionen, die ihnen wahrscheinlich erst etwas sehr fremd vorkamen, erteilen oder Wahrheiten vor Augen stellen. Nämlich, dass Gott sich einmal nicht länger in Israel als seinem Weinberg offenbaren wollte, sondern in seinem Sohn als dem wahren Weinstock. Und das Zweite, Israel als Volk Gottes tritt zurück hinter dem einzelnen Gläubigen, an dem Gott jetzt wirkt. Und später dann der künftigen Gemeinde Jesu. Und das Dritte, Frucht erwächst nicht auf der Basis von Gesetzesgehorsam oder äußerlichen Ritualen, sondern als Ergebnis der geistlichen, innigen Lebensverbindung zu Jesus Christus als dem Herrn. Wir dürfen diese Beziehung der geborenen Juden, der ersten Jünger, nicht außer Acht lassen. Für die war das revolutionär, was sie dort gehört haben. Aber jetzt zu den Reben. In Vers 2, ich lese es noch einmal, steht, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, entfernt er. Und eine jede, also Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringe. Ihr seid bereits rein infolge des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir, so bleibe ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reichlich Frucht. Dagegen ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Ich denke, wir sind an einer Stelle, die manch einem vielleicht etwas empfindsamen Gläubigen vielleicht schon manche Mühe gemacht hat, ihnen vielleicht sogar verunsichert hat. Sie suggeriert, wehe, du bringst keine Frucht. Das geht ganz schlecht aus. Das könnte man dort heraushören. Aber wir dürfen nie den Zusammenhang, den Kontext, wie es so schön heißt, verlassen. Wir haben uns klar gemacht, dass der Jesus seine Jünger stärken wollte, ermutigen wollte, auf keinen Fall verunsichern wollte. Ich bin der Weinstock, sagt er zu ihnen. Ihr seid die Reben. Und daran müssen wir festhalten. Wir dürfen nicht da einen Vers herausnehmen und sagen, oh, aber hier steht doch geschrieben, das ist genau das, was dann manch einen verunsichert. Die Rebe ist ein Teil des Weinstocks. Wir sind mit dem Herrn Jesus als wiedergeborene Christen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten hier unter euch die Wiedergeburt erfahren haben, aufs Innigste verbunden. Enger kann es nicht sein. In Römer 6, Vers 5 steht in der französischen Übersetzung sogar, dass wir mit ihm eine Pflanze sind, wörtlich übersetzt. Also nicht wir müssen aus uns jetzt, getrennt von ihm, irgendwie etwas hervorbringen, Leben und Werke. Wir sind Erzeugnisse des Weinstocks, den der Weingärtner dazu gesetzt hat und für den der Weingärtner alle Mühe aufwendet. Und es heißt in Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln. Was versteht ihr jetzt unter wandeln? Ist das ein angestrengtes Jagen, hinterherhecheln, dass ich nur irgendein Ziel erreiche oder ein Vornewegtänzeln. Ein Wandeln ist doch ein gelassenes, friedvolles, ach, mit den besten, der besten Herzensgesinnung irgendwo sich wohlfühlen, irgendwo gehen, in der schönsten Umgebung. Wandeln. Und weil es aus der Lebensverbindung mit Jesus Christus erwächst, spricht die Bibel hier auch dann nicht von Werken. Werken, die uns schnell irgendwo unsere eigene Tätigkeit vor Augen führen wollen, sondern irgendwas, was auf unserem Acker wächst. Sondern es wird Frucht genannt. Schon bei Hosea heißt es, wie in unserem Text, es soll sich zeigen, dass deine Frucht von mir kommt, sagt Gott. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Hosea 14, Vers 8. Es soll sich zeigen, dass deine Frucht von mir kommt. Oder wie es in Epheser 2, Vers 8 heißt, nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Natürlich sind wir beteiligt. Aber wehe, wenn wir unsere eigenen Anstrengungen an das setzen, was Gott aus unserer Verbindung zu seinem Sohn wachsen lassen möchte. Es bleiben natürlich herausfordernde Fragen für uns. Was sind das jetzt für Reben, die keine Frucht bringen? Die weggenommen werden, die weggeworfen werden, wie es in Vers 6 heißt, die dort brennen. Sind das wiedergeborene Christen? Oder sind das Scheinchristen? Ihr Lieben, selbst die Gläubigen in Korinth, mit denen Paulus ganz große Mühe hatte und die er rügen musste und mit denen er wirklich Mühe hatte, sie zurechtzubringen, er spricht sie an als in Christus Jesus Geheiligte, gleich am Anfang seines Briefes. Und sie zeigten auch Frucht, trotz ihres Versagens, vielfachen Versagens. Sie taten nachher Buße. Sie hatten Frucht. Sie glaubten aufrichtig. Dieses keine Frucht haben weist auf Scheingläubige hin, die irgendwann offenbar werden und die dann auch ihren entsprechenden Lohn von Gott bekommen. Sie sind nur, wie es hier auffällt, am Weinstock, nicht wie es in Bezug auf die Jünger heißt, in mir. In mir und ich in ihnen, in wem ich. Es fällt auf, dass in diesen Versen, die wir gelesen haben, eben 6-mal dieses in mir und ich in ihnen vorkommt. Also eine ganz große Betonung. Was ist das jetzt für jemand, der an Christus ist, aber nicht in ihm ist? Das beste Beispiel, ihr habt es ja durchgenommen schon, ist Judas. Der Sohn des Verderbens. Es ist erstaunlich, wie angepasst er sich verhalten hat. Den Jüngern war nichts aufgefallen. Sie waren zutiefst erschrocken, als der Jesus beim Abendmahl sagte, einer von euch wird mich verraten. Bin ich's? Fragten sie alle. Sie waren völlig ahnungslos. Doch die fehlende Frucht bei Judas, er tat keine Buße, obwohl sogar bei der Gefangennahme der Jesus ihm sagt, mit einem Kuss verrätst du mich? Sie zeigt, dass er keine Rebe am Weinstock war, nicht in Christus war, nicht aus dieser Lebensverbindung mit dem wahren Weinstock gehandelt hat. Das kann uns erschrecken. Aber wichtig ist, unserem Gott und Vater die Frucht seines geliebten Weinstocks. Und das merken wir in der Aussage, jede Rebe in Vers 2, die Frucht bringt, die reinigt er. Warum? Sie soll mehr Frucht bringen. Er freut sich daran. Er fördert dieses Fruchtbringen. Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal einen Weinstock gesehen hat oder Weinberge vielleicht hindurchgewandert ist, sich das aus der Nähe angeguckt hat oder sogar zugeguckt hat, was dort alles gemacht wird. Nicht nur bei der Ernte, sondern gerade vorher. Es ist auffällig, wie viel Arbeit da drin steckt. Ich habe einmal mitgeerntet. Das war eine tolle Sache, aber all die Vorarbeit habe ich nicht mitbekommen. Der Weingärtner lässt eben nicht so viele Reben stehen, wie es geht, weil er denkt, je mehr Reben, desto mehr Früchte wachsen doch an diesen Reben. Der nimmt bis auf 3, 4, nimmt er von dem Weinstock alles weg. Und von denen, die bleiben, kürzt er auch noch. Und wenn dann die Blätter wachsen, dann nimmt er die vor den Traubenmengen auch noch weg. Dafür gibt es sogar Maschinen, die fahren über diese Reihen drüber weg und fetzen die Blätter weg. Ich finde das also brutal. Das ist natürlich arbeitssparend. Das ist viel Arbeit. Und sogar wenn Früchte kommen, die vielleicht zu weit weg sind vom Weinstock, nimmt er auch diese Fruchtansätze noch weg. Worum geht es ihm? Um die optimale Frucht. Und da sagt er, nicht so viel wie möglich, sondern so wenig, dass ich wirklich nur optimale Frucht habe. Vielleicht ist Wein auch deswegen teuer, also guter Wein, echter Wein, weil es bleiben dann nicht so viele Trauben übrig. Aber die sind von erlesener Qualität. Die sind dann wirklich ausgesucht. Ihr müsst euch mal die Filme auf YouTube angucken. Es ist verrückt, was da alles zu sehen ist. Wundern wir uns nicht, als Reben am Weinstock, als Gläubige in Christus, dass diese Arbeit des Reinigens, wie es MacArthur sagt, ein fortlaufender Prozess ist. Er geht, wie lange? Bis ans Lebensende. Da hat der Jesus oder der Vater im Himmel genug zu tun. In Vers 8 heißt es, ich greife mal ein bisschen voraus, das ist ja an sich nicht mein Text, das kommt dann nächste Woche, dadurch, oder übernächste, ich weiß es nicht, dadurch ist mein Vater verherrlicht, dass ihr reichlich Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Frucht als Beweis der Echtheit des Glaubens, als Beweis des Lebens Jesu in uns und auch durch uns. Benedikt Peter schreibt dazu, die Trauben erwachsen aus dem Leben des Weinstocks. Geistliche Frucht erwächst dem Leben Christi. Sein Geist in uns lässt seine Natur in uns wachsen und damit wächst die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Galater 5, 22 und 23. Wir können daher sagen, Frucht ist die Entfaltung des Lebens und damit des Charakters Christi an den Christen. Eine mutige Aussage. Aber sie lässt das aufleuchten, was dem Herrn Jesus so unendlich wichtig ist. Es geht ihm gar nicht darum, dass alle losstürmen. Wir sind nicht alle Evangelisten. So schön, dass so großartig diese Aufgabe ist und sicher erfüllend. Aber wir sind es nicht alles. Wir haben nicht diese Gabe. Wir sind auch nicht alle Missionare. Ich kenne hier nur einen. Unter so vielen. Die Gaben sind verschieden. Aber wenn es nicht um so sichtbare Erfolge geht, dann sollte uns alle doch das Verlangen erfüllen, dass wir diese Gesinnung Jesu, sein Wesen hervorbringen, dass das in uns Gestalt gewinnt. Und die schlichte, einfache Folge davon ist, Gott muss dieses scharfe Messer, diese Schere ansetzen. Ich habe mich damit gleich in die Hand geschnitten, als ich beim Ernten war. Die Dinger sind scharf. Er muss uns beschneiden. Es bleibt ihm nicht uns nicht erspart. Alles muss weg, was die Entfaltung des Lebens seines Sohnes in uns aufhält. Er erzieht und züchtigt uns so, dass wir uns immer enger an den Herrn binden. Er züchtigt uns zu unserem Besten, wie das der Hebräerbriefschreiber im Kapitel 12 ausführt. Und aus Liebe. Liebe Gottes zu seinen Kindern. In den letzten Versen geht es nun um eine wichtige uns betreffende Voraussetzung für Frucht. Das ist der dritte Punkt, die Frucht. Ich lese noch einmal Vers 4. Euch wird dieses Wort auffallen. Bleibt in mir, so bleibe ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reichlich Frucht. Dagegen ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Der Jesus setzt das Fruchtbringen in Beziehung zum Bleiben. 6-mal kommt dieses Wort vor. Wenn ich den Vers 7 noch vorausgreifend dazu nehme, 7-mal. Ist das nun wieder so ein Damoklesschwert, was über uns hängt? Ein drohendes Wehe dir, wenn du nicht in Christus bleibst? Kann ich nicht diese Hand loslassen? Ich sage es nochmal, empfindsame Gemüter ficht so ein Vers durchaus an. Er kann einem schon große Not bereiten. Und ich fürchte, dass mit diesem Wort auch viel Missbrauch getrieben worden ist und eine Gemeindezucht ausgeübt worden ist. Pass bloß auf, dass du ganz eng hier an dem Wort bleibst und an den Gepflogenheiten der Gemeinde. Sonst weißt du, was dir blüht. Ich hoffe, dass ihr seid nicht so eine Gemeinde. Ich muss sagen, diese Aussage, bleibet in mir, ist mir in den letzten Jahren so wichtig geworden. Es hat mir eine tiefe Freude gegeben, dass ich dahin immer wieder zurückkehren durfte. Ich bin ja eine Rebe am Weinstock. Und wenn dann diese Anfechtung kam, manchmal vielleicht sogar die Verzweiflung kam, bei dir hat sich doch gar nichts geändert. Was hat sich denn jetzt geändert? Du bist doch schon wieder reingefallen, ungeduldig geworden oder hast dich geärgert oder vielleicht noch Schlimmeres. Dann durfte ich dahin zurückkehren. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, ich schaff's schon oft, dass ich mir vor jeder Arbeit sage, Herr, mach du. Irgendwo geht die Arbeit, ob das nun im Garten oder im Haus oder sonst was ist, geht ganz anders von der Hand. Ich weiß nicht, wie das kommt. Mein Herz wird dadurch verändert. Ich hoffe, es ist bei dir genauso. Ich durfte mich darin trösten, ich bin eine Rebe an ihm, dem Weinstock. Ich bin und bleibe eine Rebe. Und dann durfte ich wissen, dass er seinen Jüngern zuruft, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, also dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Das ist im selben Kapitel, Vers 16. Was heißt jetzt bleiben? Wir sind ja nun einige Lehrer im Raum. Die anderen dürfen jetzt ihre Ohren mal zumachen kurz. Dieses Wort bleiben hängt mit dem im germanischen Sprachgebrauch untergegangenen Wort libern zusammen. Und das heißt so viel wie haften, klebrig sein. Bleiben bedeutet laut Duden Herkunftswörterbuch also kleben bleiben. Kleben bleiben. Merkt euch das Wort. Es muss vorher irgendetwas stattgefunden haben, das keineswegs verändert werden darf oder soll. Und was hat stattgefunden? Der Herr Jesus hat uns als wiedergeborene Gläubige zu Gliedern seines Leibes gemacht. zu seinen Miterben, wie es in Römer 8, Vers 17 heißt. Und Paulus beeilt sich, den Korinthern zu sagen, in Kapitel 6, Vers 15, wisset ihr nicht, dass eure Leiber Christi Glieder sind? Und ich lese nochmal diesen wunderbaren Vers aus Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus, in Christus Jesus, zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das tut gut. Das tut gut. Und daran sollen wir, bis der Herr kommt, kleben bleiben. Ich habe jetzt keinen Sekundenkleber mitgebracht. Ich muss das nicht demonstrieren. Das ist doch besser, als sich aufs Pflaster zu kleben. Sich an den Herrn zu hängen und sagen, ich bleibe an dir kleben. Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Hat schon ein Jakob am Jabok gesagt. Richtig. Wir sind und bleiben rieben am Weinstock. Das ist unsere einzige Aufgabe. Oder Glieder an seinem Leibe. Keine Rebe wird auf den Gedanken kommen, den Weinberg hochzukriechen und den Weinstock anzuflehen. Bitte, bitte mach doch, hilf mir, dass ich an dir bleibe und mach doch, dass dein Saft immer durch mich fließt. Ich möchte so gerne Frucht bringen. Kannst du nicht machen das? Sondern diese Rebe sieht sich auf einmal hervorwachsen aus dem Weinstock. Sie hat derzeit zu nichts getan. Sie kommt aus dem Weinstock, aus einer Knospe. Sie treibt heraus und ist nicht selber die Frucht, sondern nur Fruchtträger. Meine Frau würde jetzt sagen, nur Handtuchhalter. Aus ihr wächst die Frucht. Und der Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Ist Christus in uns, ist er unser Leben, wie es in Kolosser 3, Vers 4 heißt. Und sein Leben kann nicht anders als wachsen und Früchte hervorbringen. Es geht um sein Leben. Und Watchman Nee fasst das in bemerkenswerter Weise zusammen. Ich muss das einmal vorlesen. Er schreibt, Gottes eigenes Handeln versetzte uns in Christus. An uns ist es, in ihm zu bleiben. Es ist von entscheidender praktischer Wichtigkeit, dass wir im Glauben erfassen, dass alles, was für Christus gilt, auch für uns gilt. Dass wir in ihm sind. Denn Satan bemüht sich ständig, uns aus diesem Verhältnis herauszuholen. Er benutzt Anfechtung, Niederlagen, Leiden und Prüfungen, um uns deutlich spüren zu lassen, dass wir nicht in Christus sind. Gottes ausdrückliches Gebot ist, dass wir in Christus bleiben sollen. Das ist der Weg zur Befreiung. Nur so wird Raum für die Kraft der Auferstehung. Dieses neuen Lebens. Wir bleiben ja nicht am Kreuz stehen, sondern nach dem Kreuz kommt die Auferstehung. Die zweite Hälfte des Evangeliums. Ein Toter muss Leben haben. Und nun finden wir in Vers 5 die Zusammenfassung. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich fürchte, dass hier der Herr Jesus auch große Not mit uns hat, weil wir ja als gestandene Christen ja selber sehr gut wissen, was ein guter Christ tut. Und wir sind immer wieder in der Gefahr, ich spreche jetzt auch von mir, dass wir ihm vorauseilen mit unseren Prinzipien, mit frommen Verhaltensweisen oder dass wir ihn ausbremsen mit Traditionen und persönlichen Prägungen. Wir sind in Gefahr, in Selbstmitleid zu geraten oder zu jammern und in Grübeln uns zurückzuziehen. Wenn Gott uns in seiner Gnade aber wieder die Augen und das Herz öffnet, für das, was wir in Christus sind und was wir haben und was sein Leben wirken will, dann kommt Frucht daraus hervor. Da brauchen wir uns gar nicht zu sorgen. Frucht des Weinstocks Christus. Dann haben wir keine Probleme, der Aussage zuzustimmen. Wir können das aber nur in Christus, mit Christus und durch Christus. In Christus, mit Christus und durch Christus. Wir müssen in ihm und er muss in uns sein. Ohne ihn können wir und wollen wir nichts tun. Deswegen, Rainer, wenn du was, das ist deine nächste Aufgabe. Herr, mach du. Möglichst bevor ich anfange. Wenn wir das beherzigt haben und das uns und auch unser Herz sich danach sehnt, nach dem, was der Herr in seinem Wort uns mitteilt und geoffenbart hat, dann kommen wir auch mit dem letzten Vers zurecht, mit dem Vers 6, der uns wieder Angst machen soll, wenn es nach Satan geht. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wie es bei allen Gleichnissen ist oder überhaupt dem Wort Gottes ist, wir dürfen so ein Bild des Weinstocks auch hier nicht in seiner Aussage nicht überstrapazieren und dürfen nicht alles hineinlegen und irgendwelche Aussagen hineinlesen, die Gott gar nicht hineingelesen haben möchte. Spitzfindig könnte man sagen, die Rebe, die jetzt dort abgeschnitten wird, verdorrt und verbrannt wird, war doch vorher am Weinstock dran, wie die anderen auch. Aber gemeint sind hier, wie in Übereinstimmung, auch viele andere Gleichnisse, die der Jesus gesagt hat. Die faulen Fische, die sich auch im Netz gesammelt haben. Der Mann mit dem nicht hochzeitlichen Kleid, der hinausgetan werden musste, weil er das Kleid des Hausherrn, des Bräutigams abgelehnt hat. Die stillwachsende Saat, das Unkraut unter dem Weizen. Wir können so vieles aufzählen. Alles das weist darauf hin, dass es solche gibt, die eben nicht in Christus sind, die nicht in ihn eingewurzelt sind, geistlich keine Verbindung haben, Scheinchristen, und die nie die Frucht des Geistes hervorgebracht haben. Sie waren vielleicht Bekenner christlicher Tugenden, sie waren Mitläufer, aber Jesus sagt von ihnen, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Und was ist der Wille des Vaters, der in den Himmeln ist? Dass sie an den glauben, den er gesandt hat. Und da sind wir wieder bei dem Herrn Jesus, bei dem wahren Weinstock. Ja, das Feuer ist natürlich das endgültige, das ewige Gericht Gottes über die, die sich seinem Ruf entziehen, die nicht umkehren zu ihm, die das Angebot der Versöhnung ablehnen. Aber der Herr ruft auch heute noch zur Umkehr. Er macht es uns so unfassbar leicht. Er sagt zum Beispiel, siehe, ich stehe vor der Tür, ich breche nicht ein mit Gewalt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und mir auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Wie köstlich ist das dargestellt. Innigste Herzensgemeinschaft. Er sehnt sich danach, sein Leben, seine Frucht in uns zu wirken als der wahre Weinstock. Wenn ihr erlaubt, ein kurzes Zeugnis zum Schluss. Ihr kennt oder habt vielleicht schon einmal gehört von Hudson Taylor, einem großen, berühmten Missionar, der in China gewirkt hat. Er steht von ihm geschrieben, Hudson Taylor, der Begründer der China-Inland-Mission, beschreibt, wie er lange um ein Leben in Christus rang und nicht wusste, wie er sich die Kraft aus dem Weinstock zuführen sollte. Er wusste wohl, dass das Leben des Herrn aus ihm strömen müsste und fühlte doch, dass er es nicht besaß. Ich wusste, schrieb er später an seine Schwester in Xinjiang, dass mir geholfen wäre, wenn ich nur in Christus bleiben könnte. Aber ich konnte es nicht. Je mehr er sich um dieses bleibende Verhältnis mühte, desto mehr fühlte er, wie es ihm entglitt, bis ihn eines Tages das Licht der Offenbarung sehend machte. Er schreibt, das ist das Geheimnis. Ich brauche mich nicht zu bemühen, den Saft aus dem Weinstock in mich aufzunehmen. Ich muss mir nur immer wieder vergegenwärtigen, dass Jesus selbst der ganze Weinstock ist, mit Wurzeln, Stamm, Zweigen, Reben, Blättern, Blüten und Früchten. Ein Freund, der ihm zu Hilfe kam, schrieb, ich brauche mich nicht zur Rebe zu machen, der Jesus sagt, ich bin eine Rebe. Ich bin Teil seiner selbst und muss das nur glauben und danach handeln. Ich habe dies lange genug in der Schrift gelesen, aber nun ist es mir lebendige Wirklichkeit. Soweit der Brief von dem Freund. Es war, als sei etwas, das wohl immer als Wahrheit bestand, plötzlich für ihn, also Hudson Taylor, persönlich ganz neu Wahrheit geworden, so dass er seiner Schwester schreiben konnte, ich weiß nicht, wie ich es richtig beschreiben soll. Denn es ist gar nichts Neues, Seltsames oder Wunderbares an der Sache. Und doch ist alles ganz neu. Mit einem Wort, eines weiß ich wohl, dass ich blind war und bin nun sehend. Ich bin mit Christus gestorben und begraben und wahrhaftig auferstanden und aufgefahren. Gott sieht mich so und gebietet mir, mich so zu sehen. Und er weiß es am besten. Welch eine Freude, diese Wahrheit zu sehen. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen, dass ihr alle diese Wahrheit erkennt. Ich muss sagen, ich bin noch dabei. Es ist etwas Wunderbares, wenn man das jeden Tag sich neu klar machen darf. Aber ich möchte daran kleben bleiben und es nicht wieder loslassen. Und der Herr schenkt Gnade dazu. Da dürfen wir gewiss sein.